ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Norbert Hansen. Und los geht's in Strausberg und mit der Frage, war die Bürgermeisterwahl dort am 15. Februar manipuliert? Ein heftiger Vorwurf ist das. Doch es gibt zumindest Unregelmäßigkeiten und deshalb hat der Landrat vom Märkisch-Oder-Land die Wahl für ungültig erklärt und muss, wann auch immer, wiederholt werden. Was passiert gerade in Strausberg? RBB24-Reporterin Martina Rohlke hat die Einzelheiten.
Alles ging am vorigen Donnerstag los, als die Wahlleiterin aus Strausberg dem Landkreis mitteilte, wir haben gravierende Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl festgestellt. Landrat Gernot Schmidt hat sofort reagiert, sagt er dem RBB.
Wir haben am Freitag eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und wir haben am Montag mit einem Bescheid als unsere Kommunalaufsicht den ersten Wahlgang in der Stadt Strausberg aufgehoben.
Die Bürgermeisterwahl vom 15. Februar in Strausberg muss also wiederholt werden. Der Grund, 1200 Briefwahlunterlagen sind nicht ins Rathaus zur Auszählung zurückgekommen, insgesamt waren aber rund 4000 Wahlbriefe angefordert und verschickt worden. Das heißt, 30% sind nicht per Post im Wahllokal angekommen. Normalerweise geht es um rund 10%, was daran liegen kann, dass die Wähler vielleicht noch direkt am Sonntag zur Urne gegangen sind, dann wurden eben keine Briefe zurückgeschickt. Pikant aber, die Briefwahlunterlagen sollten aufgrund eines Vertrags der Deutschen Post mit einer privaten Postfiliale gesammelt und ins Rathaus gebracht werden. Genau diese Filiale betreibt ein Einzelkandidat, Patrick Hübner. Sein Mitarbeiter Stefan Bock versteht die Aufregung nicht.
Also hätten wir gewusst, dass dort ein so misslicher Umstand jetzt entsteht, hätten wir natürlich reagiert. Die Wahlleitung hätte es auch vorher wissen müssen und auch darauf hinweisen können. Und dann wäre es für uns auch selbstverständlich kein Problem gewesen, da eine andere Lösung zu finden.
Kandidat Hübner ist seit 7 Jahren Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag. Er sieht zunächst keinen Konflikt, sagt er. Für die Menschen in Strausberg ist erst einmal der Versand der Stichwahlunterlagen gestoppt und der erste Wahlgang wird neu vorbereitet. Am Marktplatz gibt es erste Reaktionen.
Das gefällt mir nicht. Wenn irgendeiner gemuschelt hat, wäre ja nicht schön. Ne?
Aber ich finde es doch schon, dass es ein herber Verlust ist, weil er ist irgendwie politisch jetzt angekratzt. Weil viele Menschen denken würden, da muss ja irgendwas dran sein.
Aber gut, müssen wir nochmal durch. Wir Strausberger wollen einen neuen Bürgermeister und wir kriegen auch einen.
Ist halt nur die Frage, wann. Martina Rolke war das, RBB 24 Frankfurt-Oder. Geht es um Gewalt, um sexuellen Missbrauch von Kindern, dann sind diese Kinder für Gerichte oft wichtige Zeugen. Für eine entsprechende Aussage im Ermittlungsverfahren oder im Prozess mussten sie bisher in der Regel im Gerichtssaal erscheinen. Das ist für Kinder aber eine besondere Stresssituation. Um ihnen das etwas leichter zu machen, gibt es seit einiger Zeit das erste kindgerechte Vernehmungszimmer in Brandenburg und zwar am Amtsgericht Potsdam. Heute hat sich Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD darüber informiert. RBB24-Reporterin Amelie Ernst war mit dabei.
Eine grüne Schildkröte, ein blauer Wal und ein knallgelber Oktopus liegen verteilt auf der Rückenlehne eines grauen Sofas. Die Kuscheltiere sollen zumindest für ein bisschen Entspannung sorgen, wenn Kinder hier befragt werden. Zu dem, was sie meist in einer Gewaltsituation erlebt haben. In drei Ecken des hellen Raumes sowie an der Decke sind kleine Kameras und Mikrofone montiert, die alles aufnehmen, was hier gesprochen wird. Eine ganz andere Situation für Kinder als bisher im Gerichtssaal, sagt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig.
Für ein Kind, das dann in einen Gerichtssaal reinkommt, in dem häufig die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, aber trotzdem noch 20 Erwachsene sitzen und ein Teil davon in schwarzen Roben hier oben, wo man nur die Gesichter sieht, das kommt rein, das steht da unten. Das ist eine absolute Situation von Hilflosigkeit. Und gleichzeitig weiß das Kind aber, wie wichtig und wie bedeutend das jetzt ist, auszusagen und das zu erzählen, was einem passiert ist.
Die Befragung leitet eine speziell geschulte Richterin, die mit dem Kind im Vernehmungszimmer sitzt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung können das Ganze von einem Gerichtssaal aus verfolgen und der Richterin ihre Fragen über ein Tablet übermitteln. Damit habe man inzwischen gute Erfahrungen gemacht, betont Matthias Deller, der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts.
Diese Vernehmung machen wir im Ermittlungsverfahren oder auch möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gesondert. Aber man hat dann ein Video hergestellt mit einer kompletten Vernehmungssituation, das in jeder Hauptverhandlung eingespielt werden könnte, um da die Vernehmung zu ersetzen. Da ja alle Beteiligten Akteneinsicht haben, besteht durchaus die Möglichkeit, sich das Video in Ruhe vorher anzuschauen. Und dann kann der Angeklagte sich überlegen, will ich wirklich bei meinem Bestreiten bleiben? Will ich die Vorführung dieses Videos in der Hauptverhandlung haben? Oder kommt jetzt eine geständige Einlassung?
Die jetzige Bundesjustizministerin Stefanie Hubig war Ende der 90er Jahre selbst Richterin und hat Verfahren von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch geleitet. Lange Zeit, so Hubig, habe man bei der Gestaltung von Prozessen vor allem die potenziellen Täter im Blick gehabt und weniger die Opfer und Zeugen.
Ist derjenige, der auf dem Anklagestuhl sitzt, eigentlich der Richtige? Hat er das getan, was ihm zur Last gelegt wird? Oder ist sie tatsächlich schuldig? Das ist das, was Richterinnen und Richter, Staatsanwaltschaften am meisten beschäftigt in so einer Situation. Aber wir dürfen die anderen nicht vergessen. Und denen ist schon mal möglicherweise Unrecht passiert und denen soll es nicht nochmal im Gerichtssaal passieren.
Um Kinder als Zeugen möglichst wenig zu belasten, kommen während eines Verfahrens auch psychosoziale Begleiterinnen und Begleiter zum Einsatz. Sie sollen nach dem Willen von Brandenburgs SPD-Justizminister Benjamin Grimm künftig auch noch öfter Erwachsenengewaltopfern zur Seite stehen. Und auch das Vernehmungszimmer kann von erwachsenen Opfern genutzt werden, wenn das Aufeinandertreffen mit dem potenziellen Täter nicht zumutbar erscheint.
Das sozusagen so hinzubekommen, war ein langer Weg. Und das Ergebnis, das kann sich, glaube ich, jetzt sehen lassen. Und das werden wir jetzt überall ausrollen.
Im kommenden Jahr soll auch der Gerichtsstandort in Frankfurt ein kindgerechtes Vernehmungszimmer erhalten. Alle weiteren Standorte sollen nach und nach folgen.
Aus Potsdam war das Amelie Ernst. Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz und ein Großteil von ihnen wird von den Angehörigen gepflegt. Eine oftmals intensive Betreuungsarbeit. Umso wichtiger sind für sie Entlastungsangebote, wie zum Beispiel die Tagespflege. Aber nur ein Bruchteil der Angehörigen von Demenzerkrankten weiß von diesem Angebot. Der Berliner Bezirk Neukölln informierte deshalb heute auf einer Infoveranstaltung darüber. RBB24-Reporter Paul Vorreiter war dabei.
Allmählich füllt sich das Bürgerzentrum Neukölln an diesem Mittag. Entlang eines kleinen Rundganges stellen sich Pflegeeinrichtungen den Angehörigen vor, unter anderem der Demenzbereich der Malteser oder der Betreuungsverein Neukölln. An einem der Beratungsstände ein kleiner Parcours, der simulieren soll, wie sich Betroffene von Demenz fühlen. Monika Knetsch, Ehrenamtliche beim Träger Vita, zeigt auf einen Kleidungsständer mit einem zugeknüpften Hemd.
Bei dem würde man noch Handschuhe anziehen und dann würde man versuchen, die Knöpfe aufzumachen. Und das dauert, wir können das jetzt so, zack, 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 zack. Und da dauert das unter Umständen 10 Minuten, bis der demenziell erkrankte Mensch dann einfach mal 2, 3 Knöpfe zugemacht hat. Und der Angehörige wartet und wartet. Und das wollen wir halt auch transportieren und sagen, hey, wir wissen, dass das schwierig ist.
Schwierig ist vor allem, wenn Angehörige keine Auszeit von der Betreuung finden. Ein Konzept könnte dabei Abhilfe schaffen, die Tagespflege. Bei der übernimmt die Pflegeversicherung ab Pflegestufe 2 in der Regel die pflegebedingten Kosten und den Fahrdienst. Ein Eigenanteil wird dann meist für Unterkunft und Verpflegung fällig. Die Tagespflege ist wie eine Art Wohnzimmer, in das die Demenzerkrankten tageweise oder halbtags einchecken. Es wird zusammen gekocht, gelesen und es gibt Ausflüge, Bewegungsgymnastik oder ambulante Massage. Neukölln hat eine gute Handvoll solcher Einrichtungen, aber das Angebot wird nicht ganz ausgeschöpft, sagt Katharina Smaldino, Neuköllner Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, und nennt die Gründe.
Viele Angehörige scheuen sich. Die haben immer das Gefühl, ich schiebe meinen Angehörigen jetzt ab. Das ist ja immer noch so ein kleines Stigma. Ich kriege das alleine in der Familie nicht gebacken. Ich glaube aber, dass viele Angehörige das Angebot noch nicht kennen. Und das ist für mich so der erste Aufschlag, um mal zu gucken, wie viele Menschen kommen denn, um sich darüber zu informieren.
Informiert hat sich auch Christiane Pohl aus Rodo. Sie hat die geriatrische Tagesklinik in Neukölln bereits vor 2 Wochen besucht. Sie überlegt, ob das eine Option für ihren Mann Conny sein könnte, und sie ist bislang begeistert.
Einmal habe ich tatsächlich an dem Tag private Führung gehabt. Alle Türen waren geöffnet, man kann reingucken, da gibt es Couchen, da können die Leute sich nach dem Mittagessen hinlegen, sich ausruhen oder die machen Spiele. Die machen. Also wirklich ganz toll.
Ein Aktionstag informierte heute in Berlin-Neukölln über Angebote der Tagespflege für Demenzpatienten. RBB24-Inforadio-Reporter Paul Vorreiter hat sich's angeschaut. Die zentralen Punkte aus der Unfallbilanz in Brandenburg von 2025 sind diese: ein bisschen weniger Unfälle, dafür aber einige Verkehrstote mehr. Brandenburgs Polizei hat die Zahlen heute vorgestellt. Sorgen machen den Beamten vor allem 2 Gruppen, Raser und Senioren. Mehr dazu von unserem Reporter Nico Hecht.
127 Menschen sind im letzten Jahr bei Verkehrsunfällen in Brandenburg ums Leben gekommen, 13 mehr als 2024. Und Grund bei fast jedem zweiten tödlichen Unfall: Raserei, bilanziert Polizeipräsidiumssprecherin Beate Kardels.
Geschwindigkeit bleibt also einer der Schwerpunkte und eine der häufigsten Unfallursachen in Brandenburg und auch eine der gefährlichsten, denn mehr als 2/3 aller Verkehrsunfalltoten, die starb außerhalb geschlossener Ortschaften, also auf Autobahnen und außerhalb.
Deswegen kündigt Polizeipräsident Oliver Stepin an, die Verkehrsüberwachung außerorts werde ausgedehnt. Polizeipräsident Stepin appelliert deswegen an alle, das eigene Fahrverhalten kritisch zu hinterfragen. Insgesamt registrierte die Polizei einen ganz leichten Rückgang der Unfälle von 0,2%. Allerdings habe es deutlich mehr Unfälle gegeben, an denen Senioren über 65 Jahren beteiligt waren. Gut 19.200 zählten die Beamten, im Jahr davor noch etwa 18.500. Ein Anstieg der Sorgen mache, so Kardels, doch auch hier könne die Polizei nur appellieren.
Bei den Senioren gibt es natürlich Fahrsicherheitstraining. Wir empfehlen wirklich jedem und auch der Familie, darauf zu achten und darüber zu sprechen, im Zweifel auch mit dem Hausarzt zu sagen, okay, wie lange und wie kann ich eigentlich eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr noch gewährleisten?
Die Polizei zieht also eine gemischte Bilanz zum Unfallgeschehen im letzten Jahr. Deutlich positiver fällt nur der langfristige Blick aus, denn insgesamt zählten die Beamten jetzt gut 73.000 Unfälle. Vor 10 Jahren waren es noch mehr als 102.000 mit fast 800 Unfalltoten.
Der langjährige Trend ist also positiv. RBB24-Reporter Nico Hecht über die Unfallbilanz in Brandenburg für 2025.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodka. Küritz, ein Altkleidercontainer, davor abgestellte Säcke. Auch in der Nachbarstadt Neuruppin, ein Container gerade geleert, doch schon liegen wieder Wäsche und Rucksack daneben. Für viele hier ein Ärgernis.
Ich bin hier Anwohner und dann finde ich das ganz furchtbar, ja, dass das hier so ekelhaft aussieht. Ja.
Daneben hinstellen geht ja nicht.
Vor einiger Zeit wurde er dann gesagt, dass in den Müll darf kein, sollten keine Kleidung mehr rein. Und keiner weiß dann, wohin damit, ne?
Seit der neuen EU-Richtlinie glauben viele, Kleidung dürfe grundsätzlich nicht mehr in den Restmüll. Doch das stimmt so nicht, sagt die Abfallberaterin vom Kreis Ostprignitz-Ruppin, Anne Neumann. Gut erhaltene und leicht beschädigte Textilien gehören in den Sammelcontainer, aber extrem beschmutzte, kaputte Stücke nicht, wie Anne Neumann am Beispiel einer Hose erklärt.
Hier sieht man schon, hier sind Flecken drauf, hier ist gearbeitet worden. Das ist ein Kleidungsstück, das nicht mehr für die Weitergabe, nicht mehr für die Verwertung geeignet ist. Das ist kontaminiert, sagen wir, und ist ein Fall für die Restabfalltonne, für die schwarze Tonne, wie sie jeder zu Hause stehen hat.
Durch die neue Richtlinie soll zwar mehr getrennt und sortiert werden, gleichzeitig verschwinden aber immer mehr Sammelcontainer. Die aktuelle Situation führt bei der Altkleiderkammer vom Deutschen Roten Kreuz in Neuruppin zu Stress. Mitten im Altkleidermeer nimmt hier die Rentnerin und ehrenamtliche Helferin Carmen Krämer immer neue Spenden entgegen.
Das war's. Dankeschön. Auch Kinderkleidung.
Alles Kinderkleidung.
Alles sauber, alles zusammengelegt.
Die Regale und Kleiderstangen in den Räumen der Altkleiderkammer, alle schon voll.
Wir platzen hier vor Sachen, ja. Ist nicht böse gemeint, aber irgendwann ist einfach genug.
Ja, ich glaube, es ist erst richtig schlimm geworden, nachdem überall alle Container überfüllt waren und die Leute auch mitbekommen haben, dass man das hier bei uns noch abgeben kann. Aber wir mussten dann auch beginnen, bei uns die Annahme einzuschränken. Das heißt, wir haben die Container letzten Sommer abschaffen müssen, weil viel zu viel Müll da drin entsorgt wurde, zum Beispiel Hausmüll, Rasen, Schnitt, alles Mögliche, was man eigentlich gar nicht mehr anfassen möchte.
Die Altkleiderkammer ist keine Entsorgungsstelle. Gut erhaltene Textilien werden hier weitergegeben. Gegen eine kleine Spende kann sich jeder Kleidung aussuchen. Beschädigte oder verschmutzte Stücke gehören nicht hierher. Immer weniger Sammelcontainer im Stadtbild und eine Kleiderkammer, die aus allen Nähten platzt. Die Ursache: internationale Märkte sind weggebrochen, erklärt Abfallberaterin Anne Neumann vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin.
Die Kleider fließen nicht mehr zügig aus unserer Region ab. Die Altkleidercontainer stehen außenrum voll. Die Menschen wissen nicht mehr, wohin damit. Jetzt können wir erst erkennen, dass wir eigentlich ein Problem haben, weil wir zu viele Altkleider produzieren.
Da kann Carmen Krämer, die ehrenamtliche Helferin, nur zustimmen.
Also den Gedanken der Nachhaltigkeit bei den Leuten, die Köpfe zu platzieren, ist eine der größten Aufgaben, die wir jetzt haben. Und wenn wir unsere Kinder nicht dazu erziehen, dass die darüber nachdenken, was sie alles kaufen, dann sieht es um unseren Müll ganz, ganz schlecht aus.
Übrigens, auch mit dem Sperrmüll können Textilien abgegeben werden, sauber verpackt und getrennt. Eine Möglichkeit, Container und Kleiderkammern zu entlasten.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Norbert Hansen.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.